SRF 1.
Uhr, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zur Sendung. Kataloniens Regierungschef spielt weiter auf Zeit. Er fordert 2 Monate. Madrid gibt ihm 3 Tage. Dann Alarmstufe Rot in Irland. Die Insel igelt sich ein in Erwartung des Ex-Hurrikans Ophelia. Nach dem Wahlsieg von Österreichs Konservativen, viele Fragen bleiben offen. Wir haben die Stimmen vom Tag 1 nach der Wahl und wir reden über mögliche Zukunftsszenarien im Tagesgespräch um 1. Rendezvous heute mit Brigitte Kramer. Guten Mittag. Ein klares Sie oder No, ein klares Ja oder Nein zur Unabhängigkeit Kataloniens, das hat die spanische Regierung bis heute Morgen um 10 Uhr vom katalanischen Regierungschef Carles Puigdemont verlangt. Doch dieser will sich noch immer nicht klar äußern. Er verlangt mehr Zeit, konkret 2 Monate. Spaniens Ministerpräsident gibt den Katalanen zwar Zeit, aber nur bis Donnerstag. Julia Macher in Barcelona. Die spanische Regierung bleibt also hart.
Ja, sie bleibt hart. Sie hat ja vorher schon angekündigt, dass sie ausweichende Antworten als Ja zur Unabhängigkeit werden wird. Das war eine ausweichende Antwort. Und jetzt geht alles weiter nach Plan. Es gibt laut des Artikels 155 eben diese 3-tägige Frist, wo Carles Puigdemont nochmal die Chance gegeben wird, zu revidieren, klar zu sagen, er habe nicht die Unabhängigkeit ausgerufen oder eben klar zu sagen, ja, er habe sie ausgerufen, was dann wahrscheinlich zu härteren Zwangsmaßnahmen gegenüber der katalanischen Regionalregierung führen würde.
Und bedeutet das auch, Madrid lehnt den Dialog ab?
Ja, das bedeutet es. Madrid möchte sich nicht auf bilaterale Verhandlungen einlassen. Die spanische Vizeregierungschefin hat heute noch einmal betont, der einzige Ort für einen Dialog, der sei im spanischen Parlament. Dort könnte Carles Puigdemont gerne jederzeit auftreten und seine Haltung darlegen. Aber dass sich die beiden Kontrahenten, dass Madrid und Barcelona sich gemeinsam an einen Tisch setzen, das hält Madrid für ausgeschlossen.
Der katalanische Regierungschef Puigdemont entzieht sich einer klaren Haltung. Welches Ziel verfolgt er?
Er möchte vor allem noch mal versuchen, dass den Katalonien-Konflikt auf die internationale Bühne zu bringen. In dem Brief, den er heute Morgen Mariano Rajoy geschickt hat, da war neben der Bitte um Dialog und der Bitte, die Repression, von denen er sprach, zurückzunehmen, eben auch eine lange, lange Linkliste mit Reaktionen von internationalen Organisationen, von europäischen Institutionen zu der Polizeigewalt am 1. Oktober. Er möchte dadurch noch einmal an die Öffentlichkeit appellieren, in sich in den Katalonien-Konflikt einzumischen und hofft eben weiterhin auf Dialog mit Madrid.
Und wie reagieren denn Puigdemonts Anhänger auf dessen Verzögerungstaktik?
Gespalten. Es gibt einen harten Kern der Unabhängigkeitsbefürworter, der hält daran fest, es sei jetzt der Zeitpunkt, die katalanische Republik definitiv auszurufen, auch mit dem Hintergedanken, so könnte das Problem noch einmal auf den internationalen Verhandlungstisch bekommen. Bei den gemäßigten Stimmen, da bröckelt allerdings die Unterstützung für so einen rigiden Kurs. Da sagen auch Leute, die der Unabhängigkeitsbewegung nahestehen, hinter vorgehaltener Hand, vielleicht wären Neuwahlen doch das Beste. Das ist gar nicht so ausgeschlossen, denn die linksradikale KUP, die ja die Puigdemont-Regierung stützt, die hat gesagt, wenn es keine eindeutige Unabhängigkeitserklärung gibt, dann wird sie sich aus dem parlamentarischen Geschehen zurückziehen. Und in diesem Fall wären dann Neuwahlen in Katalonien notwendig.
Läuft denn auch etwas im Hintergrund? Sucht Puigdemont Unterstützung für eine Vermittlung bei der EU zum Beispiel oder der Schweiz?
Da laufen Gespräche. Über diese Gespräche dringt allerdings relativ wenig nach außen. Und bei diesen Gesprächen ist auch einfach immer das Problem, solche Gespräche machen nur Sinn, wenn sich wirklich beide Seiten darauf einlassen würden. Also wenn sich nicht nur Barcelona, sondern eben auch Madrid darauf einlässt. Und Rajoy möchte den Ministerpräsidenten aus Katalonien, den Ministerpräsidenten dieser aufmüpfigen Region, eben nicht als gleichen Gegenpart anerkennen. Und das ist der Grund, warum er sich diesem Dialog auch so verweigert.
Danke für diese Einschätzungen, Julia Macher. Sie ist Journalistin in Barcelona. Nun weitere Meldungen des Mittags mit Valerie Wacker.
Bei den Waldbränden in Portugal sind mindestens 27 Menschen ums Leben gekommen, wie der Zivilschutz mitteilte. Zahlreiche Menschen würden noch vermisst. Die Behörden riefen die Menschen dazu auf, selbst gegen die Flammen vorzugehen, da die Feuerwehr vielerorts überlastet sei. Besonders betroffen sind die Bezirke Coimbra und Castelo Branco in der Mitte des Landes sowie weiter nördlich der Bezirk Viseu. Auch in der nordwestspanischen Provinz Galizien starben mindestens 3 Menschen bei Bränden. Die irakische Armee hat nach eigenen Angaben weite Teile der Region um Kirkuk eingenommen. Im vom Kurden kontrollierten Gebiet seien ein Luftwaffenstützpunkt, eine Erdgasanlage und ein Kraftwerk erobert worden. Das irakische Staatsfernsehen meldete, dass westlich von Kirkuk auch Ölfelder erobert worden seien. Diese Angaben wies die kurdische Regionalregierung allerdings als falsch zurück. Seit der Unabhängigkeitsabstimmung der Kurden in Nordirak haben die Spannungen zwischen der Regionalregierung und der irakischen Zentralregierung zugenommen. Nach dem Anschlag in der somalischen Hauptstadt Mogadischu ist die Zahl der Toten auf über 300 gestiegen. Dies berichten verschiedene Nachrichtenagenturen und beziehen sich auf Polizei und Spitäler. Am Samstag war ein Selbstmordattentäter auf eine belebte Straßenkreuzung gefahren und sprengte seinen Lastwagen in die Luft. In Venezuela ist die Opposition nach den Regionalwahlen nicht bereit, das Ergebnis anzuerkennen. Sie spricht von Wahlbetrug und rief zu Straßenprotesten auf. Nach Angaben der Nationalen Wahlbehörde war die Sozialistische Einheitspartei von Präsident Nicolas Maduro in 17 der 23 Bundesstaaten erfolgreich und kann den Gouverneur stellen. Präsident Maduro sprach von einem klaren Sieg der Sozialisten und er forderte seine Gegner auf, die Wahlergebnisse zu respektieren. Im Grenzfluss Naf zwischen Burma und Bangladesch sind mindestens 8 Rohingya ertrunken, weitere werden vermisst. Ein Boot mit über 50 Flüchtlingen war nach Angaben der Küstenwache Bangladeschs am frühen Morgen gekentert. 21 Personen hätten gerettet werden können. In den vergangenen Wochen sind damit nahezu 200 Angehörige der muslimischen Minderheit der Rohingya beim Versuch ertrunken, von Burma nach Bangladesch zu flüchten. Die Sicherheit von WLAN-Funknetzen hat mehrere Lücken. Die US-Behörden warnen nun davor, dass Angreifer Daten aus den Funknetzen mitlesen könnten. Betroffen seien wohl die meisten WLAN-Netze, egal ob zu Hause oder an öffentlichen Orten. Die Sicherheitslücken befinden sich nämlich an einer zentralen Stelle bei der Verschlüsselungstechnik WPA2, die bei den meisten modernen Geräten eingesetzt wird. Belgische Forscher haben die Lücken entdeckt. Aktuell gibt es noch keine Lösung dafür. Laut den US-Behörden müsste sich ein Angreifer allerdings in der Nähe des WLAN-Geräts befinden, also etwa vor dem Haus. Die Migros verkauft den Büromaterialspezialisten Office World an eine österreichische Firma. Die MTH Retail Group übernimmt gemäß einer Mitteilung der beiden Firmen 100% der Office World mit rund 400 Mitarbeitenden und Verkaufsstellen. Über den Verkaufspreis wurden keine Angaben gemacht. Das Geschäft muss von den österreichischen Behörden genehmigt werden. Office World ist laut eigenen Angaben der größte Anbieter von Bürobedarf in der Schweiz. Die MTH-Gruppe betreibt in Österreich und Deutschland 770 Filialen mit Papeterie- und Schreibwarenbedarf. Am Flughafen Zürich hat die Polizei in den vergangenen 3 Monaten 22 Personen festgenommen, die Drogen in die Schweiz einführen wollten. Sichergestellt wurden unter anderem 15 Kilogramm Heroin und Kokain und 8.100 Thai-Pillen, wie der Zoll und die Kantonspolizei Zürich mitteilen. Zugenommen hat insbesondere die Menge an Kat, die in der gleichen Zeitperiode sichergestellt wurde. Im Vorjahr waren es 68 Kilogramm, dieses Jahr 1.370 Kilogramm. Das Wetter. Es gibt noch einmal einen praktisch wolkenlosen Tag. Letzte Nebelfelder lösen sich rasch auf. Der morgige Tag startet im nordöstlichen Mittelland mit Nebelfeldern. Danach ist es neben Schleierwolken überwiegend sonnig. Am Nachmittag werden jeweils 18 bis 24 Grad erreicht.
Irland ist im Alarmzustand. Die Behörden haben für das ganze Land die höchste Alarmstufe ausgerufen, denn in diesen Minuten trifft der ehemalige Hurrikan Ophelia auf die Insel. Das öffentliche Leben steht still, Schulen und Behörden sind geschlossen. Martin Aliot, Sie leben an der irischen Ostküste. Wie ist denn die Lage auf der Insel?
Wie Sie sagten, Frau Kramer, innerhalb der letzten Stunde hat das Auge des Sturms die irische Südküste, Südwestküste überquert. In den Stunden zuvor haben östliche Winde bereits großen Schaden im Süden angerichtet. Etwa 15.000 Haushaltungen sind bereits ohne Strom. Diese Zahl wird sich im Laufe des Tages noch dramatisch erhöhen. Und natürlich sind Bäume umgestürzt und Straßen unzugänglich deshalb.
Also heißt das, das Schlimmste ist noch nicht ausgestanden?
Genau, das ist richtig. Aus zwei Gründen. Zum einen, weil dieser Sturm die Insel Irland geradezu umarmt, also auch in der irischen See, entlang der irischen Ostküste wüten wird. Die gesamte Landmasse der Insel ist ungewöhnlicherweise von diesem Sturm betroffen und es versteht sich von selbst, dass das irische Mittelland weniger resistent ist gegenüber derartigen Windgeschwindigkeiten als beispielsweise die Atlantikküste, die sich eher daran gewöhnt ist.
Eben, in Irland ist man stürmisches Wetter gewohnt, nun aber trifft mit Ophelia der heftigste Sturm seit 50 Jahren auf die Insel. Wie gut ist man denn vorbereitet?
Ich glaube, so gut es eben geht bei einem derartigen Naturspektakel. Aber es muss unterstrichen werden, dass Ophelia nicht irgendein Feld-, Wald- und Wiesensturm ist. Ophelia ist nicht ein besonders ausdauernder Ausläufer eines amerikanischen Hurrikans, der es über den Atlantik geschafft hat, sondern Ophelia ist ein ausgewachsener Hurrikan mit allen Stärken, die damit verbunden sind, der direkt aus den Azoren nordwärts wanderte und nun Irland in einer Art und Weise trifft, wie wir das normalerweise aus der Karibik eher kennen. Und deshalb ist dieser Sturm derart ungewöhnlich und deshalb hat das Land heute mehr oder weniger dicht gemacht in Erwartung der Katastrophe.
Danke für diese Informationen direkt aus Irland, unser Korrespondent Martin Aliot. Und so geht es hier im Rendezvous weiter. Mehr als Marketing. Erdölkonzerne entdecken die erneuerbare Energie. Beobachter reden nach den Regionalwahlen in Venezuela von Wahlbetrug. Der ehemalige Schweizer Botschafter Walter Sutter hält dagegen.
Das Wahlsystem als solches, das ist von vielen offiziellen Seiten klar als glaubwürdig und foolproof, kann man sagen, wasserdicht, nicht bezeichnet worden.
Das ganze Gespräch später in der Sendung. Und wenn Kinder während der Schwangerschaft sterben, in Basel werden neu auch die kleinsten Totgeborenen bestattet.
Da hat die Trauer einen Ort und das Kind hat einen Ort und ist aufgehoben.
Trost für Eltern von Sternenkindern, kurz vor eins. Zuerst Österreich. Die Konservativen haben die Wahlen gewonnen, sonst aber ist noch vieles unklar. Das Endergebnis wird erst am Donnerstag bekannt. Viele Fragen bleiben offen. Schaffen es die Grünen doch noch ins Parlament? Und können die Sozialdemokraten Platz 2 vor den rechtsgerichteten Freiheitlichen halten? Es bleiben also allen noch ein paar Tage Zeit, Klartext zu vermeiden oder zu hoffen, dass es schon noch gut kommt. Aus Wien, Joe Schelbert.
Morgen Dienstag wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die jetzige Regierung offiziell entlassen, aber gleichzeitig bitten, die Geschäfte weiterzuführen, bis eine neue Regierung steht. Und die wird aller Wahrscheinlichkeit nach von Sebastian Kurz angeführt werden, dem Sieger von gestern, der sich aber heute nicht in die Karten blicken ließ.
Ich glaube, wir alle sollten einmal das Endergebnis abwarten. Und danach hat in unserer Demokratie, und das ist auch gut so, der Bundespräsident die Zügel in die Hand. Er kann entscheiden, wem er einen Regierungsbildungsauftrag gibt. Und sollte er den uns geben, dann werden wir selbstverständlich mit allen im Parlament vertretenen Parteien Gespräche führen, um eine Veränderung in unserem Land zustande zu bringen.
Auch der noch Kanzler und Chef der Sozialdemokraten Christian Kern hält sich bedeckt, ob er denn diesmal als Juniorpartner in eine Koalition mit den Konservativen ginge.
Selbstverständlich werden wir uns Gesprächen nicht verweigern, das ist ganz klar. Ich habe allerdings eine gewisse Sorge, dass wir dann nicht leicht zusammenkommen werden. Wir werden mit Sicherheit nicht unser Programm verraten, wir werden mit Sicherheit nicht unsere Grundsätze verraten und das ist mir ganz, ganz wichtig.
Man werde auch mit Sebastian Kurz reden, sagt auch der freiheitliche Chefideologe Andreas Mölzer. Mehr sei aber noch nicht entschieden, denn...
Die Redlichkeit der schwarzen Koalitionspartner ist ein Problem, wie wir aus der Zeit zwischen 2000 und 2002 wissen, wo die ÖVP den freiheitlichen Koalitionspartner abgeräumt hat, um in Neuwahlen zu gehen.
Das wolle man diesmal verhindern und schon im Vorfeld klare Forderungen stellen, die erfüllt werden müssten.
Pflicht ist auf jeden Fall ein Zuwanderungsstopp, ne, beziehungsweise die Eindämmung der illegalen Zuwanderung, die radikale Eindämmung und Schlüsselministerien Inneres, Äußeres, Soziales und Finanzen. Ne. Also von denen wird nur zwei brauchen, wobei man über das verhandeln muss.
Also doch noch etwas Spielraum. Wenig Spielraum haben dagegen die kleinen Parteien. Sie sind fast untergegangen, so die Grünen, die um ihren Wiedereinzug ins Parlament bangen müssen. Was da schiefgelaufen ist, müsse in Ruhe diskutiert werden, meint Parteichefin Ingrid Felipe.
Wir werden uns in Ruhe anschauen, was wir besser machen können, was wir anders machen müssen. Wir werden dann mit einem endgültigen Ergebnis das einmal in Ruhe intern beraten. Zu kurz gegriffene Analyse oder kurz gegriffene Aktivitäten, glaube ich, sind nicht ausreichend.
Peter Pilz, der sich mit seiner Liste von den Grünen abgespaltet hat und das vermutlich ins Parlament geschafft hat, wies jede Verantwortung für das grüne Debakel von sich. Er kündigte, wie auch die Liberalen von NEOS, konstruktive Opposition an. Große Worte, aber die Kleinen haben in Österreichs Politik praktisch kein Gewicht mehr.
Über die Wahl und vor allem über das «Wie weiter» reden wir auch um 13 Uhr im Tagesgespräch. Gast ist Herbert Lackner, ehemaliger Chefredaktor der österreichischen Zeitschrift «Profil». Der britische Ölkonzern BP investiert mehrere hundert Millionen Dollar in Windparkanlagen in den USA. Der britisch-holländische Shell-Konzern reserviert 1 Milliarde Dollar für Ähnliches und andere Ölkonzerne nennen sich plötzlich Energieunternehmen. Dabei geht es nicht etwa nur um Marketing, sondern um handfeste wirtschaftliche Interessen. Wirtschaftsredaktor Massimo Agostinis.
Die britische BP war die erste. Um das Jahr 2000 nannte sie sich in Beyond Petroleum um. Übersetzt hieß das viel mehr als Erdöl. Tatsächlich investierte der Konzern viel Geld in Windparkanlagen bis zur verheerenden Ölkatastrophe im Golf von Mexiko im Jahr 2010. Da ließ BP das Beyond Petroleum wieder fallen, denn niemand nahm dem Konzern mehr ab, dass er es mit seiner Strategie für mehr grüne Energie tatsächlich ernst meinte. BP wollte gar alle Wind- und Solarkraftwerke wieder verkaufen, hat sich nun aber wieder umentschieden und baut seine Windkraftanlagen wieder aus. Die italienische Eni will in Italien, Ägypten und Pakistan riesige Solaranlagen aufbauen, Ähnliches hat Shell vor. Für Francis Perrin, Erdölexperte am Pariser Strategieinstitut IRIS, haben diese Bemühungen auch mit Marketing zu tun. Das sei aber nicht der Hauptgrund für das Umdenken der Konzerne.
Elles n'investissent pas dans le charbon, elles n'investissent pas dans l'énergie nucléaire. En tout cas, pas, ça a été le cas dans le passé, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui.
All diese Unternehmen investieren nicht in Kohle und nicht mehr in Atomenergie. Sie halten diese beiden Energieträger für wenig zukunftsträchtig. Aber sie nehmen viel Geld in die Hand für Biomasse, Windparks und Photovoltaikanlagen. Das ist nicht einfach Marketing. Diese Unternehmen glauben daran, dass sie damit Geld verdienen werden. Es gibt Stimmen, die sagen, dass Energiekonzerne wie BP, Shell, ExxonMobil oder Eni verschwinden werden, dass sich der Ölpreis nie mehr richtig erholen werde. Die gesamte Wirtschaft komme zudem immer mehr weg von Erdölprodukten. Die Dienste dieser teilweise mehr als 100 Jahre alten Kolosse würden immer weniger gefragt. So pessimistisch sieht Francis Perrin die Zukunft der Erdölunternehmen nicht.
Je crois qu'il ne faut pas trop se hâter d'annoncer la mort future des grandes compagnies pétrolières qui ont comme toute entreprise et comme toute...
Diese Konzerne haben ein enormes Wissen, wie man Großanlagen finanziert und organisiert. Dieses Wissen braucht man auch, wenn man eine große Windfarm baut oder eine große Photovoltaikanlage. Sicher, ihnen fehlt noch das technische Wissen, doch vor allem europäische Erdölkonzerne kaufen sich dieses Know-how ein. Wer hätte gedacht, dass der einst so konservative französische Total-Konzern plötzlich umdenkt und heute einer der größten Betreiber von Photovoltaikanlagen ist, fragt Perrin rhetorisch. Der Erdölexperte ist überzeugt, dass jene Ölkonzerne überleben werden, die heute schon auf erneuerbare Energien setzen. Sie werden auch in 10 oder 20 Jahren vorwiegend Öl und Gas fördern. Aber dieser Anteil werde sukzessive zurückgehen. Die Erneuerbaren seien eine willkommene Ergänzung, um das Überleben zu sichern.
Noch im Frühsommer haben in Venezuela heftige Straßenschlachten getobt. 125 Menschen kamen bei Protesten gegen Staatspräsident Nicolas Maduro ums Leben. Inzwischen ist es in Venezuela ruhig geworden. Gestern waren über 20 Millionen Venezolanerinnen und Venezolaner aufgerufen, in 23 Gliedstaaten neue Gouverneure zu wählen. Sieger ist nach offiziellen Angaben das Lager von Präsident Maduro. Er habe in mindestens 17 der 23 Bundesstaaten gewonnen. Dabei gingen Beobachter im Vorfeld davon aus, Nicolas Maduro werde bei den Regionalwahlen eine Niederlage erleiden. Walter Suter war von 2003 bis 2007 Schweizer Botschafter in Venezuela und ein bekennender Anhänger der Politik von Maduros Vorgänger und politischem Ziehvater Hugo Chavez. Ich habe ihn gefragt, wie glaubwürdig ist es nun, dass Maduro so deutlich gewonnen hat?
Es ist sehr glaubwürdig, dass er gewonnen hat, weil das durch dieselbe Wahlbehörde wieder durchgeführt worden ist, dieser Urnengang wie die vorherigen 22 auch seit 18 Jahren. Und das Wahlsystem als solches, das ist von vielen offiziellen Seiten, unter anderem auch aber vom Carter-Institut seinerzeit, klar als glaubwürdig und foolproof, kann man sagen, wasserdicht, nicht bezeichnet worden. Ich selber habe das mehrmals miterlebt, damals als Beteiligter an zwei Wahlbeobachtungsmissionen und seit ich in Rente bin, eigentlich auch 6-mal als Wahlbegleiter. Das System verläuft immer nach demselben Prinzip und das Allerwichtigste scheint mir dabei zu sein, dass in allen diesen Kontrollschritten, die der Wahl jeweils vorausgehen und der Wahl selber, immer alle politischen Parteien eingebunden sind, um bei diesen Prüfungsschritten dabei zu sein und die unterzeichnen das auch jeweils. Damit ist die Anzweiflung eigentlich dieser Resultate nicht sehr glaubwürdig von Seiten der Opposition.
Nun hat bei uns in den Frühsendungen eine Journalistin geschildert, wie Wahllokale kurzfristig verlegt worden sind, Wähler seien eingeschüchtert und bedroht worden, auch verwirrt und es habe keine unabhängigen Wahlbeobachter gegeben. Dieses Mal habe man auch auf den Fingerabdruck der Wählerinnen und Wähler verzichtet. Das wären aber doch Indizien, dass nicht alles mit rechten Dingen abgelaufen ist.
Diese Behauptungen, die stehen da nicht. Sie stehen dem entgegen, stehen aber allerdings auch die Aussagen der ganz wichtigen Behörde, die aus Lateinamerika, das ist der sogenannte Expertenrat, Wahlexpertenrat Lateinamerikas, in dem sind eigentlich alle Staaten vertreten Lateinamerikas und das sind Leute, die in ihren eigenen Ländern ebenfalls immer mit Wahlprozessen zu tun haben. Die haben im Vorfeld und auch am Wahltag das alles überprüft und haben festgehalten, dass hier nichts eigentlich falsch gelaufen ist.
Die Parlamentswahl 2015 hat die Opposition klar gewonnen. Wie ist es denn zu erklären, dass sie dieses Mal eine Niederlage einfährt?
Ja, die Dinge haben sich natürlich stark verändert seither. Wir haben gesehen, gerade mit diesen 4 Monaten gewaltsamen Ausschreitungen, die vor allem von der Opposition initiiert worden sind, nicht vergessen, und hat sich ja einiges verändert und das haben wir dann auch gesehen, wie mit der Wahl der verfassungsgebenden Versammlung am 30. Juli von einem Tag auf den anderen Ruhe eingekehrt ist und plötzlich die gewalttätigen Ausschreitungen nicht mehr stattfanden. Und damit hat sich eigentlich die Wahl auch dieser verfassungsgebenden Versammlung hat bewiesen oder gezeigt, dass tatsächlich trotz sehr großer Schwierigkeiten, vor allem auch in wirtschaftlichen Bereichen so, eine Mehrheit der Bevölkerung sich nicht einschüchtern lässt.
Umgekehrt könnte man aber auch argumentieren, wie dies die Opposition tut, dass Nicolas Maduro eben zum Beispiel mit dieser verfassungsgebenden Versammlung alles tut, um an der Macht zu bleiben, um das Parlament auszuhebeln.
Nein, es geht nicht in erster Linie darum, sondern es ging darum, dass seit 2013, seit er gewählt worden ist, immer wieder Ausschreitungen respektive gewalttätige Proteste stattfanden. In dieser Zeit hat Präsident Maduro mindestens 10 Mal Angebote zum Dialog gemacht. Die sind immer unter allen möglichen Vorwänden immer wieder zurückgewiesen worden von der Opposition. Und am Schluss mit diesen 4 gewalttätigen Ausschreitungen, um dem ein Ende zu bereiten, wenn möglich, hat er zu diesem verfassungsgebenden Versammlung aufgerufen, im Einklang übrigens mit der Verfassung.
Sagt Walter Suter, ehemaliger Schweizer Botschafter in Venezuela, hier im Rendezvous. Vier Minuten vor eins. Für Eltern ist es eine ebenso traurige wie einschneidende Erfahrung, wenn ein Kind während der Schwangerschaft stirbt. Wiegt das Kind zudem weniger als ein halbes Kilo, gilt es gesetzlich noch nicht als Mensch, deshalb wird es nicht ins Familienbüchlein oder das amtliche Personenregister eingetragen. Und in vielen Spitälern werden die kleinen Körper zusammen mit Operationsabfällen kremiert. Es sei denn, die Eltern wünschen ausdrücklich eine Bestattung. In Basel will man nun einen anderen Weg gehen. Für alle sogenannten Sternenkinder gibt es eine Bestattung und eine Trauerfeier. Marlene Sandra.
Sie habe 3 Kinder auf der Welt und 2 im Himmel. Nina Thörias erster Sohn Manuel starb in der 29. Schwangerschaftswoche. Danach hatte sie eine Fehlgeburt in der Frühschwangerschaft. Seither setzt sich die junge Frau für betroffene Eltern ein, damit sie sich nicht so allein fühlen wie sie damals.
Ich habe am Anfang das Gefühl, ich bin ganz allein. Also es ist passiert sonst niemandem.
Ihr habe es sehr geholfen, mit anderen Betroffenen zu sprechen. Nina Thöria gründete in der Region Basel eine Selbsthilfegruppe für Eltern, die ihr Kind während der Schwangerschaft oder kurz nach der Geburt verloren haben. Und sie betreibt eine Internetplattform für Betroffene. Für viele Familien sei es wichtig zu wissen, dass ihr Kind an einem sicheren Ort bestattet sei. Gerade bei Fehlgeburten sei dies bisher nicht der Fall gewesen. Die Fehlgeburt ihres 2. Kindes sei lange her, aber es beschäftige sie immer noch, dass der Fötus nicht richtig bestattet wurde.
Ich finde, es sind halt gleich auch Kinder, auch wenn sie vielleicht noch nicht so medizinisch, noch nicht als Mensch gezählt werden. Aber ich finde es total wichtig, dass die auch eine angemessene, schöne Bestattung bekommen und nicht einfach im Klinikabfall. Ja, beerdigt werden. Das finde ich schön, dass jetzt die auch wieder das Plätzchen haben auf dem Hörnli.
Auf dem Hörnli, dem Stadtbasler Friedhof, fand in diesem Sommer die erste gemeinsame Bestattung und Trauerfeier für jene Kinder statt, die bereits am Anfang der Schwangerschaft im Bauch der Mutter starben. Damit geht das Universitätsspital Basel neue Wege. Andere Spitäler in der Schweiz bestatten Fehlgeburten erst nach dem 3. Schwangerschaftsmonat. Diese Grenze zwischen Mensch und Nichtmensch habe man in Basel nicht ziehen wollen, sagt Jacqueline Estope, Pflegeverantwortliche in der Frauenklinik im Basler Universitätsspital. Pflegende und Hebammen seien sich einig gewesen, das Spital wolle für alle diese Kinder sorgen, auch für diejenigen, deren Eltern keine Bestattung wünschten.
Es kann ja sein, dass jemand mal an der Frau ein Kind verliert, und eben in welchem Alter auch immer. Und dann ist es vielleicht okay für sie, dass sie sich nicht weiter darum kümmern muss. Wenn sie dann aber vielleicht später mal schwanger ist oder irgendwie mit dieser Situation noch einmal konfrontiert wird, dann könnte ich mir vorstellen, dass es für sie tröstlich ist, zu wissen, wo das liegt.
Dieser Ort der Bestattung sei wichtig, um zu trauern und um weiterzuleben, sagt Kerstin Rödiger, katholische Seelsorgerin am Universitätsspital Basel.
Da hat die Trauer einen Ort und das Kind hat einen Ort und ist aufgehoben. Und da kann ich auch wieder hingehen und das auch wieder, auch die Trauer einen Raum geben. Und dann darf ich aber auch wieder ins Leben gehen.
Und das gelte auch für die Zeit nach einer Fehlgeburt, wie sie am Anfang der Schwangerschaft oft vorkäme. Denn jedes Kind, auch wenn es als Embryo schon stirbt, hätte schon seinen Platz, sagt Seelsorgerin Kerstin Rüdiger.
Frauen erzählen mir oft noch jahrelang hinterher, was die Fehlgeburt damals bei ihnen ausgelöst hat, in Bezug aufs Vertrauen zum Beispiel.
Dieses Vertrauen müssten die betroffenen Frauen wiederfinden. Dass das Universitätsspital Basel diese Verantwortung übernimmt, freut die betroffene Mutter Nina Töria. Dies sei ein Schritt in Richtung Enttabuisierung.
Ich fand es einfach wichtig, dass das Thema, auch der Tod von Kindern, ich meine, so schlimm wie es ist, und das möchte sich eigentlich niemand damit auseinandersetzen, aber dass es halt gleich auch ein Thema ist und dass es halt einfach passiert, auch bei uns in der Schweiz.
Einen weiteren Schritt könnte bald die Politik machen. Der Bundesrat möchte Eltern ermöglichen, auch Fehlgeburten bereits in der Frühschwangerschaft ins Personenstandsregister einzutragen, wie es schon in anderen europäischen Ländern möglich ist.
Der Bericht von Marlène Sandrin. Es ist eins. Gleich auf SRF 1 und 4 das Tagesgespräch zu den Wahlen in Österreich. Was wird jetzt? Fragen wir den ehemaligen Chefredaktor und Inlandschef der österreichischen Zeitschrift Profil, Herbert Lackner, nach den Schlagzeilen mit Valerie Wacker.
Die spanische Regierung ist nicht zufrieden mit der Antwort der katalanischen Regierung zur Unabhängigkeit. Madrid setzt Barcelona nun ein neues Ultimatum bis Donnerstag. Bei den Waldbränden in Portugal sind mindestens 27 Menschen ums Leben gekommen, wie der Zivilschutz mitteilt. Zahlreiche Menschen würden noch vermisst. Bei der WLAN-Technologie sind mehrere Sicherheitslücken entdeckt worden. Die US-Behörden warnen nun, dass Angreifer Daten aus den Funknetzen mitlesen könnten. Allerdings müssten sie sich dazu nahe der WLAN-Geräte befinden.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.